Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Hallo, lieber Paul, da sind wir wieder zum Spazierengehen verabredet.
Ja, hallo Susanne. Nachdem wir beim letzten Mal uns an den Rand des Universums begeben haben, sowohl räumlich als auch zeitlich, geht's heute mal ganz nah an die Erde heran. Und wir reden über ein Thema, das wir so ein bisschen ausgespart haben zuletzt oder bisher, was aber eigentlich doch etwas ist, was die Astronomie auch bewegt. Da kommen wir auch dann gleich zu. Und zwar ist das eine regelrechte Schwemme mit E, nicht die Schwemme, sondern ein Schwarm, eine Flut von Satelliten, die im Erdorbit kreisen. Und dass das natürlich Hunderte und Tausende Objekte sind, die Erde umrunden aus verschiedensten Gründen. Das ist ja nichts Neues, das hat sich in den letzten Jahren immer verbreitert, immer auch vermehrt. Aber was wir ja jetzt sehen, das ist ja ein Trend zu sogenannten Megakonstellationen, Megakonstellations. Das heißt, irgendwer, nennen wir ruhig mal als Beispiel Starlink von Elon Musk, irgendwer kommt auf die Idee, zum Beispiel ein Satellitentelefonnetz aufzubauen. Und damit das überall auf der Welt empfangbar ist, dass diese Abdeckung auch wirklich da ist, wo sonst kein Funkmast steht, denn sonst bräuchte man es ja letztendlich auch nicht, und eine unabhängige Infrastruktur telefonisch von einem Anbieter weltweit zu haben, das ist ein Ansatz für solche Mega-Constellations.
Ja. Also schnelles Internet überall und vielleicht sogar noch direkter und diverse andere Ideen, die es auch noch gibt. Naja, und das ist manchmal ein Phänomen. Wir sagen, wir gehen gemeinsam in der Galaxis spazieren. Unter Umständen könnte man auch gemeinsam auf dem Feld spazieren gehen. In diesem Falle also so ganz physisch einen Spaziergang auf der Erde machen und davon schon etwas bemerken. Dass sich da was tut im Orbit, ja, das nicht ganz ungefährlich ist.
Genau, das ist so. Ich weiß noch, als das mit Starlink anfing. Und Starlink gibt's seit 2019. Und als die ersten Satelliten gestartet wurden für eben dieses weltweite Internetprojekt, da haben die Raketen von SpaceX, diese Falcon 9 Raketen, nicht immer einen auf einmal in den Orbit, Erdorbit befördert, sondern in einen ganzen sogenannten Stack. Also es waren also quasi zusammen gesteckte ganz viele Satelliten und die wurden dann,
das ist immer noch so,
und die werden dann,
naja, mindestens 15, oft auch noch,
naja, 15 plus Satelliten auf einmal, und die werden dann, wenn sie in der Erdumlaufbahn auf ihrer Zielbahn angekommen sind, ausgesetzt von der Rakete, dann gehen die, was weiß ich, irgendwie auseinander, und dann sind die teilweise, nachdem sie ausgesetzt wurden, als eine Lichterpunktkette am Abendhimmel zum Beispiel sichtbar gewesen, wo viele Leute gesagt haben, was ist das denn? Also das war ja, das hat man so noch nie gesehen. Man kennt Flugzeuge am Himmel, man kennt auch Satelliten am Himmel. Ja. Aber sowas hatte noch keiner gesehen. Das war ja geradezu unheimlich.
Wir haben eigentlich ganz oft, inzwischen ist das etwas zurückgegangen, weil ich glaube, die meisten oder viele Leute, die sehr bewusst zum Himmel gucken und denen sowas auffällt, wissen das inzwischen. Aber wir kriegen immer wieder, und das war, als es neu war, noch mehr, wirklich Mails oder auch Anrufe. Wir haben was am Himmel gesehen, das haben wir noch nie gesehen. Da flogen in so einer Kette mit dem bloßen Auge sichtbar ein Dutzend Lichtpunkte oder vielleicht auch mehr in relativ regelmäßigen, nicht ganz, aber relativ regelmäßigen Abständen alle hinterher. Die Vermutung, dass das jetzt die Aliens im Landeanflug ist, die war eher selten. Aber es gab dann schon so besorgte Anfragen, was das denn wäre. Und es gibt einschlägige Seiten. Heavens Above ist eine bekannte Webseite, wo man dann auch genau den Start identifizieren kann und genau sagen kann, das war der folgende Start, der hat dann und dann stattgefunden.
Man kann sogar einzelne
Starlink-Satelliten.
Ja, kann man sogar einzelne Satelliten gucken bei Heavens Above. Bei Starlink lese ich gerade eine Zahl von geplanten 42.000, in Worten 42.000, die das mal werden sollen, sind so etwas über 9.600 im Orbit im Moment.
Das sagt er, der Herr Musk und seine Leute. Und ganz wichtig ist auch, dass die nicht die einzigen sind. Man redet immer vor allem über Starlink, klar. Das ist die bekannteste und die am weitesten ausgebaute. Aber wenn man sich das mal anguckt, es gibt eine Zahl von 2021. Mit der, die Frage beantwortet, wie viele Satelliten sind denn im Erdorbit? Mhm. Und 2021 ist ja es noch nicht so furchtbar lange her. Nö. Gerade mal fünf Jahre. Ja. Da waren das 4.550. Alle zusammen. Unvorstellbar heute, so schnell vergeht die Zeit. Ja. Und da gab Starlink halt auch schon. Und da waren die meisten auch schon Starlink. Aber jetzt muss man die Orbits ein bisschen unterscheiden. Im niedrigen Erdorbit, und das ist das, was uns hier interessiert, waren es 3.790. Mhm. Heute, 5 Jahre später, sind wir, ganz genaue Zahl weiß man nicht, bei über 15.000.
Sagen wir mal, also niedriger Erdorbit wäre, wie ist der definiert?
Ist eigentlich die Gegend, wo die internationale Raumstation auch fliegt.
Also so gut 300 Kilometer hoch, ein bisschen mehr.
Ja, so man sagt von 300 bis 1500. Das meiste tut sich ein bisschen oberhalb der internationalen Raumstation,
ja, 600,
700 Kilometer hoch.
Ja.
Und beim Starlink ist das auch so, dass man sieht die kurz nachdem sie gestartet sind. Dann haben sie ihre endgültige Bahn auch nicht erreicht. Aber wir sehen ja jetzt nicht, Starlink-Satelliten gibt es im Moment 9.000, 10.000?
Ja, 9.600 und noch was.
Genau.
Ja.
Und wir sehen ja nicht dauernd 10.000 Punkte über uns hinwegfliegen. Das heißt, wenn die ihre endgültige Bahn erreicht haben, dann sind die fürs bloße Auge nicht mehr sichtbar. Da sind sie nur beim Start zu sehen. Aber natürlich für jeden Amateurastronomen und noch mehr jeden Profiastronomen sind die natürlich immer sichtbar und immer noch hell genug.
Das ist eins der Probleme. Das ist ja die grundsätzliche Frage, dass man anfangs da diesen Starlink-Gänsemarsch überhaupt hat sehen können, hat ja damit zu tun, wie das generell ist, wenn man einen Satelliten beobachtet. Der wird noch vom Licht der Sonne getroffen, während es schon auf der Erde dunkel ist und die Sonne schon untergegangen ist. Das ist so ein bisschen wie, dass man ein Flugzeug, was hochfliegt, noch dass das in der rötlichen Sonne noch glitzert, obwohl die Sonne am Boden schon untergegangen ist. Oder ein Berggipfel, das Alpenglühen,
noch länger in der Sonne ist.
Nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang. Also je höher man über der Erdoberfläche ist, desto eher guckt man so ein bisschen hinter den Horizont und sieht die Sonne länger, beziehungsweise morgens früher. Und wenn man diesen Effekt nach oben hinein in den Himmel quasi vertikal sich vorstellt, dann ist schon klar, dass irgendwann in so 300 Kilometer Höhe die Sonne natürlich viel länger scheint. Also es braucht länger, dass ein Objekt in den Erdschatten kommt. Und das ist auch sehr stark jahreszeitenabhängig. Im Winter taucht die Sonne recht schnell und steil und sehr, vor allem sehr tief unter den Horizont und erreicht vor allem dann auch viele Stunden lang diese Tiefe von minus 18 Grad unterm Horizont, wenn die sogenannte astronomische Dämmerung endet. Dann kommt eben auch gar kein Licht mehr in die Atmosphäre. Da ist der Himmel auch überhaupt nicht mehr aufgehellt. Der Himmel ist wirklich dunkel. Aber gerade in den Sommermonaten sehen wir viele Satelliten, weil die Sonne eben flach unter den Horizont zieht. Dann haben wir die weißen Nächte, dann kommen dann überhaupt nicht mehr diese minus 18 Grad zustande. Und je weiter nach Norden, desto weniger. Und dann sieht man manchmal mehrere Überflüge der Raumstation ISS pro Nacht sogar. Die kommt ja alle 90 Minuten einmal vorbei. Mhm. Und wenn man sie dann überhaupt mal verschwinden sieht, dann geht sie so im Osten dann unter und wird so ein bisschen schwächer. und fast auch etwas rötlicher, dann sieht man den Sonnenuntergang auf der ISS. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Du weißt, die ist schon irgendwo ganz weit über Osteuropa und über 300 Kilometer hoch und dann vielleicht schon deutlich über 1000 Kilometer entfernt und geht dann in den Erdschatten hinein. Also der Erdschatten ist unser Freund für uns Sterngucker, ja, wenn wir uns nicht von künstlichen Lichtquellen stören lassen wollen. Nur wenn wir die Dämmerung berücksichtigen, dann stört's halt doch sehr arg.
Und das gilt natürlich für die Profi-Astronomen genauso, dass diese Satelliten, die auch in die Beobachtungen reinleuchten, da gibt es total beeindruckende oder auch erschreckende Bilder, die solche Felder von Profibeobachtungen dann auch zeigen, wo rudelweise Striche auf den Bildern sind, wo diese Galaxien dann halt noch leuchten. Das ist nicht ein Problem der ganzen Nacht. Das ist ein Problem, aber stundenlang.
Stundenlang, ja,
Vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang. Aber da sind sie natürlich immer.
Ja, es schränkt die nutzbare Beobachtungszeit massiv ein,
ja,
und beeinflusst die Messungen. Jetzt ist das Problem ja...
Man kann darüber natürlich mit den Leuten versuchen zu reden.
Ich wollte gerade sagen, das Problem ist ja benannt und zumindest in dem Falle von Starlink...
Die Demo-Antwort.
Die könnten ja sagen, mir doch egal, aber tun sie nicht. Die haben dann irgendwie versucht... Irgendwie erstmal, glaube ich, haben sie versucht, die anders zu lackieren, dass sie weniger Licht reflektieren oder die Antennen anders zu drehen. Das Problem ist ja, du hast ja dann auch Solarzellen, damit die Dinger Strom haben. Ja. Und wenn die, je nachdem wie die stehen, und diese Antennen müssen auch groß genug sein, damit überhaupt ein Nutzsignal für Telefon und Internet ankommt.
Also die Starlink-Leute lassen mit sich reden. Sagen auch immer, sie sind ja am Himmel und an Astronomie und dunkler Nachthimmel, sie sind ja die Freunde. Hm. Ob es dann, wenn es dann zum wirtschaftlichen Schwur kommt, ob sie das wirklich interessiert, würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber sie sind auch nicht die Einzigen und 40.000 in der Endausbaustufe ist schon eine Nummer. Es gibt aber noch mehr. Es gibt sogar Europäer,
OneWeb zum Beispiel.
Eutelsat, der altehrwürdige europäische Kommunikationssatellitenbetreiber, der auch ganz viel im geostationären Orbit macht. Das ist kein Problem. Das ist der viel höhere Orbit, 36.000 Kilometer über der Erde, wo die Satelliten genauso schnell um die Erde laufen, wie die Erde sich um sich selber dreht.
Da gibt es sogar Amateurastronomen, die fotografieren, weil die sind ja immer am gleichen Punkt am Himmel. Die taumeln so ein bisschen, also nicht viel, aber im Grunde kannst du dann, da wo deine, wenn du eine hast, Satellitenschüssel auf dem Dach hinweist, richte da mal ein Teleskop hin und belichte lang. Dann siehst du diese Punkte, während die Sterne Striche machen und vorbeiziehen. Du musst dann keine Nachführung haben, sondern du musst dann genau da hingucken und dann siehst du vielleicht so kleine Bögelchen, wenn die um ihre Position taumeln im Laufe der Nacht. Aber da kann man die auch noch im Sonnenlicht nachweisen, aber muss man schon lange belichten.
Genau.
Und vor allem die Profis wissen, wo es ist. Die müssen ja nicht gerade den Himmel gucken, rund um diesen geostationären Spot. Die können ja warten, bis die Galaxie davor oder danach steht.
Ja, und das ist so der klassische Ort für Kommunikationssatelliten natürlich, Fernsehsatelliten und auch viele andere. Das sieht, wenn man sich das anguckt, auch relativ dicht aus. Das ist aber im Gegensatz zum niedrigen Erdorbit reguliert, auch ganz erfolgreich reguliert. Wenn einer dieser Kommunikationssatelliten das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, dann muss der noch so viel Treibstoff haben, dass der ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer geht. Also die Bahn ändert und Platz macht für den Nachfolger. Das funktioniert auch. Im niedrigen Erdorbit ist gar nichts reguliert. Und nur der Start muss sicher sein. Also wenn die Raketen abstürzen oder abstürzen könnten oder nicht in Ordnung sind, dann kann in USA die Luftfahrtaufsicht oder auch in Europa und sonst wo andere einschreiten und den Start verbieten, wenn die Menschen in Gefahr bringen durch den Start. Aber was die dann im Orbit machen, dafür ist irgendwie keiner mehr zuständig.
Ja, und da haben wir jetzt so ein bisschen diese Wild-West-Situation. Da ist ein Markt und das ist ja, weltweite Kommunikation. Da wollen alle aus einerseits wirtschaftlichen Gründen, zum Teil aber auch aus militärischen Gründen beteiligt sein.
Also, wir haben ja alle davon gehört, dass für die Ukraine eine Kommunikation mit Starlink von elementarer Bedeutung ist. Das sind dann auch politische Einflussnahmen.
Für den Angreifer Russland leider auch.
Ja, ne? Hört man immer öfter.
Ja. Die haben es ja auch genutzt.
Immer öfter. Ja. Also das ist jetzt ein politisches Thema, das jetzt hier nicht unseres ist, das man aber natürlich mitdenken muss. Die Europäer mit dem OneWeb, die sind eigentlich noch relativ bescheiden. Die sind in einem polaren Orbit meistens ungefähr 1200 Kilometer hoch. Und das sind 650 Satelliten im Moment. Damit ist
vielleicht werden es mal 1000,
aber die erste Stufe ist erreicht. Die machen so Flugverkehr und Schifffahrt mit Kommunikation. Die gehören noch zu den kleineren. Aber was Elon Musk macht, muss Jeff Bezos auch machen.
Natürlich. Amazon ist die große Konkurrenz zu Starlink und die planen, lese ich gerade, 7800, von denen aber jetzt erst 180 fliegen. Also der baut noch auf, der Jeff Bezos.
Der baut noch auf, das heißt Projekt Kuiper. Und die wollen in so mehreren Schalen zwischen, ja auch so um die 600 Kilometer hoch sein. Wollen eigentlich was Ähnliches machen, und aber ein bisschen, aber schon fast eine Größenordnung kleiner bleiben als Starlink. Etwas andere Technologie. Und dann gibt es die Chinesen.
Ja, wollte gerade sagen, wir haben noch überhaupt nicht über die Chinesen gesprochen. Da gibt es ja allein mindestens drei, die zwischen 6.000 und 14.000 Satelliten planen.
Genau.
Und von denen aber erst wenige hundert oder wenige Dutzend
operationell
sind.
Genau, also ich habe irgendwo gelesen, 100 fliegen im Moment. Und da gibt es zwei Firmen, die ich ganz falsch ausspreche, Guwang und Shifan oder so ähnlich, die
und
das machen.
Und Lesat.com, ja, G-Space, ja.
Die sind auch so zwischen 500 und 1200 Kilometer hoch, man weiß nicht so viel darüber. Aber vor ein paar Wochen gab es eine Ankündigung von zwei chinesischen Unternehmen mit freundlicher Unterstützung des chinesischen Staates, wo dann nicht mehr die Rede war von 12.000 bis 15.000 oder so, sondern von 200.000.
Ja, dann...
darüber weiß man fast gar nichts. Es ist auch nicht klar, wie ernst gemeint das ist. Aber
ich lese hier von einem Projekt, das hat sogar anscheinend einen französischen Betreiber, Callistus, mit auch geplanten 300.000.
Ja, es gibt dann auch immer
von
wieder...
Von denen fliegen aber schon fünf.
Also es wird auch nicht alles was. Es gibt auch andere Nutzungen als schnelles Internet oder Telekommunikation. Es gibt ein Startup in den USA, das aus dem Orbit mit großen Spiegeln, Tausenden, so solche Photovoltaikfelder beleuchten will des Nachts.
Ach du lieber Himmel.
Super interessante Idee, ne? Ja. Also, die haben noch nichts geflogen. Aber wer weiß, die reden ziemlich laut und behaupten dann auch noch, dass sie super nachhaltig sind. Tja. Weil sie ja Photovoltaik unterstützen.
Naja, nicht zu reden von den KI-Fabriken, die der Elon Musk sich jetzt
das
vorstellt.
Das ist das Neueste.
Ja,
die KI-Fabriken von Elon Musk im Orbit. Wie viel braucht er da? Eine Million?
Eine Million und vor allem, die müssten ja gigantisch große Solarzellen haben, um diesen Strombedarf zu decken. Klar, wenn das dann Solarenergie und die Sonne im Orbit scheint ja besser als ist nicht so der Tag und Nacht und der Atmosphäre unterworfen. Da wäre die Ausbeute schon toll, aber es müsste auch eine Lösung für eine Kühlung her. Und vor allem das Problem ist, die sind so groß, das wäre nicht nur ein Blickfang am Nachthimmel, sondern auch ein Fang für Weltraumschrott. Wir hatten ja mal eine Folge über Weltraumschrott. Ja,
Weltraumschrott
wenn
ist
da jetzt
dabei
was passiert.
Echt ein Punkt.
Ja.
Es gibt, wenn wir jetzt über Licht und Störung und sowas sprechen, aber auch noch einen, den gibt's wirklich. Und der könnte richtig hell und störend sein.
Ach, ist das dieser Blue Walker?
Bluebirds.
Bluebird. gab auch mal einen Blue Walker, gab es auch mal, ja.
Das sind die Bluebirds, die von denen jetzt in diesem Jahr um die 50 starten sollen. Und die wollen mit Riesenantennen, die stark reflektieren, nicht Internet so wie Starlink, sondern die direkte Verbindung vom Satelliten aufs Handy. Und da brauchen sie natürlich, also direkten Handyempfang aus dem Weltraum. Und da brauchen sie natürlich echt große Antennen, damit das einzelne Handy das empfangen kann.
Das heißt, bei Starlink, da brauchst du immer so eine Empfangsstation erstmal noch dazwischen.
Ja. Also das macht jetzt nicht das Handy selber, den Empfang vom Starlink.
Es sei denn, so spezielle Satellitentelefone, die gibt es ja auch schon eine Weile.
Die gibt es auch. Aber diese Bluebirds wollen direkt sich mit den Handys verbinden. Und die sind so hell, dass sie, auch wenn sie in ihrem Endorbit sind, mit dem bloßen Auge zu sehen sind. So heller als vierte Größe für die Astronomen.
Das ist schon eine Menge. Es ist zwar ein Stern, der etwas schwächer ist als in der Deichsel des großen Wagens, aber das wäre schon eine Verschandelung des Nachthimmels.
Ja, und das könnte eine sichtbare Verschandelung des Nachthimmels sein. Ich glaube nicht, dass die 20.000 planen, aber die sieht man immer. Und da wird man sehen, die wollen in diesem Jahr richtig loslegen.
Die wollen oder die müssen ja dann nicht ganz nah an der Erde sein, sie müssen nah genug sein, damit das Signal stark ist. So ein Signal nimmt ja mit dem Quadrat der Entfernung ab.
Ja, das genau, aber die sind irgendwie im niedrigen Erdorbit auch.
Ja, wenn sie zu weit weggehen, hast du ja dann auf einmal das Problem der Signallaufzeit. Dann hast du zwar ein Handy, irgendwann merkt man es, dass das eben zwar mit Lichtgeschwindigkeit geht, aber dann trotzdem eine Latenz dann hat.
Ne? Ja, wenn man telefoniert über See und man geht über einen Satelliten und nicht über ein Tiefseekabel, merkt man die Verzögerung schon.
Das ist schon, ja, und diesen Leuten kommt man nicht bei, oder? Die können die Astronomen
diesen Leuten
sagen,
kommt man rechtlich nicht bei. Ja. Sogar, wer weiß, wie ein Gerichtsprozess ausgehen würde, wenn man ihnen rechtlich beikäme. Es gibt ja auch keine Instanz, vor der man den führen könnte, so richtig. Und ob dann die Astronomen oder die UNESCO, die sagt, der Himmel, der dunkle Nachthimmel ist ein Welterbe der Menschheit, ob die sich gegen harte wirtschaftliche Interessen durchsetzen könnten, ist auch noch eine Frage. Also die Internationale Astronomische Organisation macht das natürlich die ganze Zeit.
Ja, ja.
Aber
dann wird sich nationales Recht, also ob das jetzt China oder die USA sind, in Zweifel, wenn die sagen, es ist uns egal, was ihr sagt. Wir machen das, sonst was?
Ja.
Ja, nix.
Ja.
Das
und
ist frustrierend, ja.
Ja, und dann ist natürlich auch noch das Problem, wir haben über Weltraumschrott in einer früheren Folge mal geredet, über das Kessler-Syndrom.
Ja, eine Kaskade von Schrott. Man stelle sich vor, zwei Satelliten kollidieren und machen jetzt eine Trümmerwolke. Und das ist ja auch schon passiert.
Ja.
Und bevor die mal je nach Orbit irgendwie nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden durch Restreibung der Exoatmosphäre so weit abgebremst werden, dass die auch irgendwann mal in der Atmosphäre verglühen und dann weg sind, können die wirklich Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende lang als Wahnsinns-Schrotkugel-Hagel da mit unfassbarer Geschwindigkeit um die Erde rasen. Und wenn sie dann wieder einen Satelliten zerlegen, macht er wieder eine Trümmerwolke. Und das kann sich irgendwann so potenzieren, dass du, wenn du Pech hast, durch diese Kettenreaktion irgendwann, das ist so ein bisschen das Szenario bei dem Film Gravity mit Sandra Bullock, dass man dann irgendwann einfach nur noch Trümmerteile hat, dann ist alles kaputt. Und eine der Thesen, warum vielleicht keine Raumfahrt treibenden Aliens bei uns bislang aufgetaucht sind, ist, dass sich vielleicht jede technische Zivilisation irgendwann so einmüllt, dass die an ihren Planeten nicht mehr verlassen können.
Genau, wobei das würde eigentlich beim Kessler-Syndrom nicht passieren. Weil, deswegen habe ich mich auch gefragt, warum das eine Antwort ist. Das, was passieren wird und was katastrophal ist, ist, dass der niedrige Erdorbit nicht mehr nutzbar ist. Weil die Lebensdauer eines Satelliten im niedrigen Erdorbit, bis er durch diese vielen Teilchen, die sich viel schneller aufbauen, als sie verglühen, zerstört wird und auch zerlegt in kleine Teilchen, die dann das Zerstörungswerk
fortsetzen. Ihrerseits wieder, ja, genau. Mhm.
Das wäre eine Zeit, wo die sich in so kurzer Zeit bemisst, dass man da nichts mehr starten kann. Man käme aber noch durch. Also wenn ich zum Mond fliegen will oder zum Mars oder raus, dann ist das Risiko minimal, dass ich da was mit
auch wenn dann demnächst mal so eine Kaskade mit Zehntausenden von Satelliten passiert.
Ja, also man kommt halt trotzdem. Man kommt halt durch, weil man in dem entscheidenden Bereich mit einer eigenen natürlich auch hohen Geschwindigkeit, man geht da senkrecht durch, da ist man ein paar Sekunden in dem entscheidenden Bereich.
Ja, ja, gut. Und es gibt ja genug Programme, die diesen Weltraumschrott auch verfolgen, unter anderem da diese berühmte Radarschüssel in der Nähe von Bonn.
Genau, also die großen Teilchen verfolgt man. Es gibt aber hunderte von Millionen von ganz kleinen, die man gar nicht verfolgen kann. Aber durchkäme man. Aber wir haben einen wahnsinnigen wirtschaftlichen Nutzen und unser ganzer Alltag hängt davon ab, dass wir den niedrigen Erdorbit nutzen können. Und der wäre nicht mehr zu nutzen. Es gibt eine Simulation, die ich gesehen habe. Also es gibt sogar schon Diskussionen, ob das nicht schon längst losgegangen ist.
Ja.
Aber es gibt eine Simulation, die ich gesehen habe, die den Schwellenwert, wo es wirklich merklich wird, bei einer Anzahl von so um die 70.000 Satelliten im niedrigen Erdorbit ansetzt. Ich glaube, das ist vage, das ist bestimmt auch umstritten. Aber von den 70.000 sind wir ja bei den jetzigen Wachstumsraten nur noch ein paar Jahre weg.
Das geht jetzt schnell, ja. Und viele wollen mitspielen und wir sind gespannt, wie das weitergeht und hoffen, dass der Nachthimmel uns trotz allem sowohl für die Profis als auch für die Amateure erhalten bleibt. Und damit sind wir ganz elegant, ja, nicht bei einer Schlagzeile, doch bei einer Schlagzeile,
bisschen
aber
Schlagzeile.
Ein bisschen Schlagzeile. Und zwar
hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, wir wollen über Dark Sky Places oder Sternenparks oder Lichtschutzgebiete reden. Und da hat es jetzt für Deutschland den 10. international anerkannten Dark Sky Place gegeben. Das muss man ja zertifizieren. So, was wissen wir darüber?
Ja, sie nehmen zu. Und es sind jetzt zwei neue dazugekommen.
Die Küritz-Ruppiner Heide.
Ist die und eine. Die Nossentiner Schwinzer Heide.
Ja, das
muss man echt lernen, die Namen.
Das liegt hörbar weder in Bayern noch in Nordrhein-Westfalen, sondern es liegt weit genug weg von Berlin in Brandenburg beides.
Genau. Und in Brandenburg war auch einer der ersten zertifizierten oder ich glaube in Deutschland sogar der erste zertifizierte Sternenpark, Westhavelland. Und es gibt aber auch in Nordrhein-Westfalen einen.
Allerdings.
Das ist im Nationalpark Eifel.
Ich lebe ganz in der Nähe, ja.
Ja, dann gibt es einen in der Rhön. Dann gibt es in Bayern Winkelmoosalm einen. Und ja, man findet die Liste.
Genau. Also Westhavelland war ganz früh. Nationalpark Eifel haben wir seit 2014. Und da ist ja hier unser lieber Freund Harald Badenhagen sehr aktiv mit seinem Projekt Sterne ohne Grenzen. Rhön, Winkelmoosalm, Fulda als Sternenstadt.
Fulda ist Sternenstadt, ja.
Dann haben wir auch tatsächlich Sterneninseln. Das sind Pellworm und Spiekeroog im Wattenmeer.
Und auf Pellworm war ich voriges Jahr und das ist schon schön dunkel da.
Ja, der Hintergrund ist ja, dass wir Gegenden haben, auch in einem so dicht besiedelten Industrieland wie Deutschland, wo man wirklich noch die Milchstraße mit bloßem Auge sehen kann, sofern der Mond nicht scheint zumindest. Also, dass man von künstlichen Lichtquellen entfernt ist und wo hoffentlich auch nicht allzu helle Satelliten dazwischen funken.
Ja.
In großer Zahl.
Einer derer, die jetzt auch neu sind, ist Bayerischer Wald. Das sind Himmelsschutzgebiete. Und das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert für diese Gebiete. Denn auf der einen Seite schützen sie den Himmel. Und den kann ich ja nur schützen, wenn das künstliche Licht, das ich erzeuge, sehr begrenzt ist. Auf der anderen Seite machen die das natürlich. Und das ist jetzt auch so häufig, weil das etwas ist, das sich gut vermarkten lässt. Das ist auch in anderen Ländern so, dass Sternenparks und die Gemeinden, die da drin liegen, damit auch richtig werben. Wir machen in unserem Naturschutzzentrum...
Das ist ein Tourismusargument.
Ja, das klar. Ist ein Tourismusargument.
Astro-Tourismus.
Ecke, wo wir auf Sterne hinweisen. Wir machen solche Sternenliegen, Beobachtungsplätze in diesen Sternenparks mit so bequemen Liegen, wo man dann sich bequem niederlassen kann und den Himmel beobachten. Sternkarten, die da installiert werden, Führungen.
Ja, haben wir hier in der Eifel auch diese Sternenblicke. Ja. Du hast dann so ein leeres Rohr. Du musst also auch nicht mal was mitbringen an Optik. Kannst du. Kannst dann irgendwo durch dieses leere Rohr einfach mit bloßem Auge gucken. Siehst du zumindest schon mal den Polarstern. Oder es gibt so Stelen, auf die man sich abstützen kann. Und wenn man mit dem Fernglas ruhig beobachten will. Aber im Grunde ist das ja eher eine, würde ich das sagen, so sanfter Tourismus. Denn
das ist sanfter Tourismus. Ja. Ich glaube, die im Westhavelland mussten dann schon mal überlegen, wenn da zu viele Leute kommen, die alle das Licht anmachen, da muss man aufpassen. Also das muss sanfter Tourismus bleiben, wo die Leute, die da hingehen, jetzt auch nicht die Open-Air-Disco mit großen Scheinwerfern erwarten.
Nein, das ist sicher auch nicht die Zielgruppe. Ich weiß, bei uns in der Eifel ist das ja auch so geregelt, in den Kernpark, das ist ja ein Naturschutzgebiet, wo ja auch eine Tierwelt ansässig ist, dass man nicht da nachts durch diesen Park läuft und die Tiere stören würde. Deswegen hat man, um das zu regeln, eben diese Sternblicke an bestimmten, eher peripheren Standorten noch eingerichtet.
Genau, die müssen dann auch erreichbar sein. Das ist im Bayerischen Wald, glaube ich, auch so. Genau. Die Kernzone vor dem Nationalpark darf man gar nicht. Und in der Küritz-Ruppiner-Heide.
Das war ja mal
nicht die Kernzone, Truppenübungsplatz, Bombodrom, wo man gar nicht hin darf, weil da noch so viele Blindgänger liegen.
Ja. Deswegen ist auch da eher, ich glaube, das ist sogar nur ein Platz im Moment, den sie da haben, wo man hin kann. Das werden vielleicht noch mehr. Aber da gucken die Leute vor Ort schon, dass das in einer guten Balance ist und vor allem, dass die Menschen, die da hinkommen, auch informiert sind, wie sie da sich am besten verhalten, dass sie da nicht mit großen Scheinwerfern kommen, denn sonst macht es ja auch keinen Sinn.
Genau. Aber die Leute, die da hinwollen, sind normalerweise ja auch naturinteressiert. Das hängt fast immer an Naturparks natürlich auch. Da gibt es eine tolle Tier- und Pflanzenwelt. Da kann man also auch bei Tage naturnahe Dinge tun. Das ist schon ein schöner Weg, auch sanften Tourismus zu machen und das Bewusstsein zu wecken dafür, was am Himmel so alles geht.
Ja.
Denn wir im Ruhrgebiet, du in der Eifel bist da schon etwas besser dran. Viele von den Leuten, die bei uns ins Planetarium kommen, haben ja zum realen Himmel praktisch gar keinen Bezug mehr, weil sie den höchstens im Urlaub sehen und da ist der Hotelstrand wahrscheinlich auch noch zu gut beleuchtet.
Ja, das ist das Problem, dass viele touristische Hotspots dann auch auf Beleuchtung setzen. Ich weiß hier aus der Diskussion, die es mit der Eifel gab, auch mit den ganzen verschiedenen Gemeinden ringsrum, dass die Motivation auch in eine streulichtärmere oder bessere Beleuchtung für Straßen und Gebäude zu investieren, mit einer rötlicheren Wellenlänge und mit gezielt
sehr gut abgeschirmt
und unter besseren Abschirmung, dass da das Thema Tourismus, Naturschutz auch, wir sprachen mal drüber mit den Nachtinsekten, die da in Millionenzahl von künstlicher Beleuchtung angezogen und sind und dann sterben, dass das eben nicht nur ein Thema Lichtverschmutzung ist für die Leute, die sich einfach für den Sternenhimmel interessieren, sondern dass das viel weiter reicht.
Und aber inzwischen ist das auch kein Minderheitenthema mehr, als wir und ein lieber Kollege, der den dunklen Nachthimmel betreibt, der früher mal Planetariumsleiter in Osnabrück war, der das immer noch
der
ganz
federführend
in Deutschland macht, der Andreas Hähnel, als die angefangen haben, waren das irgendwie die Sternenspinner. Die wollen die Milchstraße sehen. Was sind das denn für komische Leute? Das ist inzwischen gar nicht mehr so. Also bis hin zu den Beleuchtungsherstellern und den Landes- und Bundesministerien ist das ein Naturschutzthema. weil es eben wirklich auch Insekten zum Insektensterben beiträgt und zu viel künstliches Licht auch für Menschen, die schlafen wollen, nicht so doll ist.
Ja.
Deswegen ist das wirklich ein Thema. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich Straßenlampen umrüsten will, kostet das Geld. Und Geld wird relativ knapp in kommunalen Haushalten. Also da muss dann das Tourismusargument dazukommen und das bleibt wahrscheinlich punktuell. Aber ansonsten ist es ein super langfristiges Projekt. Aber es ist ein Projekt, das mehr und mehr auch gesellschaftlich relevant wird und auch gesehen und bemerkt wird.
Du hast mit einem der Naturparks da in Brandenburg bist du selber mal gewesen. Wie war denn da der Sternenhimmel?
Ja, Küritz-Ruppiner Heide. Und Nossentina-Schwentiner Heide war ich tatsächlich auch. Das
ist
schon
beiden.
Ein paar Jahre her.
Ja.
Ich gras die so ein bisschen ab. Dieses Jahr steht der Bayerische Wald auf dem Programm.
Ja.
Aber der Himmel ist toll. Man kann auch die Hintergrundhimmelshelligkeit messen mit so einem kleinen Messgerät. Und da sind schon gute Werte rausgekommen. Es gibt sicher ähnlich gute Werte auch an manchen anderen Stellen in Deutschland, wo es dunkel ist. Es gibt Karten, auch Satellitenkarten, wo man die Orte suchen kann, auch für sich selber. Das muss nicht unbedingt notwendigerweise ein Sternenpark sein. Aber also Milchstraße auf den ersten Blick und auch mit Details und definitiv toller Himmel.
Schön, dass das möglich ist. Und wenn ihr mal so einen Sternenpark besucht in Deutschland oder anderswo auf der Welt, dann wünschen wir euch da viele schöne Sternstunden. Das war's wieder für diesmal. Danke fürs Zuhören. Und ja, wenn's euch gefallen hat, dann seid so gut, gebt uns Likes dafür und empfehlt uns gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerwe. Artwork Maike Weißner.